Kaleidophon begrüßt heute Gabriele Busse zum Interview.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Gabriele hat angefangen in der Poetry Slam Ecke und ist dann zum Kabarett konvertiert. Kannst du uns vielleicht mal was von deiner Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
Da brauchen wir ziemlich viel Zeit. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das hat sich eigentlich ganz von selber ergeben. Also ich habe einfach jahrelang studiert, sehr unglücklich studiert, immer nebenbei irgendwas gearbeitet, immer wie zwischendrin nur gearbeitet. Und im Grunde war ich mit allem irgendwie unglücklich. Nicht durchgehend, aber doch. Und das Einzige, was ich in der Zeit immer gemacht habe, war zu schreiben und auf irgendwelche Bühnen damit zu gehen. Und mir war all die Jahre nicht bewusst, dass das ja auch ein Beruf ist, ne? Also ich musste erst mal 15 Jahre kreuzunglücklich sein, um zu begreifen, dass das, dass man das darf, ja. Also dass man auf die Bühne gehen darf als Beruf und den Leuten was erzählen darf. Und ja, so kam das eigentlich eher nebenbei und durch Zufall zustande. Also es war nichts, was ich hätte, was ich mir erplant hatte oder was ich unbedingt wollte. Es hat sich einfach so ergeben. Vor 2 Jahren hat mich dann Helge Thun auf der Bühne gesehen, den du ja auch kennst, ne? Helge Thun macht ja hier die Comedy-Stube in Tübingen. Er ist ein ganz toller Kabarettist und Comedian. Und der hat mich dann mal auf der Bühne gesehen. Und da hatte ich einen Text übers Stottern erzählt.
Da erinnere ich mich an den Text über Stottern und ja, wie Helge Thun hier im Radio war. Das war nämlich ein Geburtstagsfest der Wüstenwelle.
Ja, und da hat Helge Thun hinterher zu mir gesagt, du, mach das doch. Ja. Und dann dachte ich, ja Mensch, stimmt. Ja, ich habe all die Jahre nicht gesehen, was so nah vor mir lag. Und dass das eigentlich das war, was mir immer wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und so hat sich das dann einfach ergeben. Und eben durch den Poetry Slam und die Lesebühnen, die du ja hier auch kennst und wo du oft warst, durch all diese Jahre hatte ich irgendwann wahnsinnig viele Texte zusammen, was ich mir gar nicht klar gemacht hatte. Die lagen immer irgendwo verstreut bei mir zu Hause rum. Irgendwann habe ich die mal auf so Stapel geschoben und das waren einfach viele Ordner irgendwann. Und da war mir klar, also ein Abendprogramm hast du jetzt aber zustande. Und so war das einfach ein Klickmoment.
Und dann hast du eine Kabarettsendung entwickelt.
Kabarettsendung? Also Kabarettprogramm meinst du, ne?
Programm, ja.
Ja, ich hatte so einfach erstmal so verschiedene abendfüllende Veranstaltungen und habe da einfach mal probiert. Und das ist so schön daran, ne? Also wenn man selber was auf der Bühne macht, gibt es keine Vorgaben, es gibt eigentlich auch keine Fehler. Es ist halt so für mich einfach Freiheit, und die ich mir halt 15 Jahre nicht erlaubt hatte. Ich habe mich immer in irgendwelche Konzepte gepresst, ne? Zuerst wollte ich Ärztin werden, dann Lehrerin, oder irgendwie wollten das natürlich auch die Eltern, und man muss ja einen gescheiten Beruf haben. Und irgendwann dachte ich, ja Mensch, also muss man nicht, ne?
Und worauf führst du es zurück, dass diese satirische Ader entstanden ist?
Ich glaube, auf meine Verzweiflung. Nee, ich bin ja in so einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen, wo doch, wie soll man sagen, ich will da jetzt nicht allzu böse werden, aber es ist einfach überwiegend eine sehr konservative Gesellschaft. Und entweder man nimmt es mit Humor oder man dreht durch. So. Also so habe ich das empfunden. Und auch meine Familie ist halt, ja, das ist halt einfach was ganz Normales in meiner Familie, so dass man halt auf Fleisch isst, dass man einen gescheiten Beruf hat, dass du halt mit 25 deine Kinder kriegst, so. Und wenn alles das nicht ist, dann hast du verloren. Und dahinter steckt eine wahnsinnige Brutalität eigentlich. Die Brutalität, dass man lieber andere Menschen einschränkt, als sie glücklich zu sehen. Und das ist, wie soll ich sagen, ist halt ein Konflikt. Und das ist interessant. Also überall da, wo Fronten aufeinandertreffen, nämlich in dem Fall die konservative Gesellschaft und jemand, der darin nicht funktioniert, nämlich ich. Also entweder es wird eine Katastrophe oder es wird lustig.
Dir gegenüber ist man da wahrscheinlich eher verständnislos.
So kann man das formulieren, ja. Es ist sehr euphemistisch formuliert. Also ich erfülle das Konzept, wie soll ich sagen, einer konservativen Gesellschaft halt in keiner Hinsicht, ja. Also ich versuche absolut gewaltfrei zu leben. Ich esse halt keine Tiere. Ich sehe es nicht so ganz ein, Kinder in die Welt zu setzen, wo es einfach eh schon relativ viele Menschen gibt. Und ja, also irgendwo ist für mich alles relativ logisch. Und aber irgendwie kollidiert das permanent mit dem, was man halt früher so getan hat. Weil früher hat man halt 5 Kinder in die Welt gesetzt, weil man es halt gebraucht hat.
Und wie haben deine Eltern dann reagiert, wenn du mal einen Freund vorgestellt hast?
Ja. Ja, so, dass man schon wieder ein Programm schreiben konnte, ne? Also, dann kommt immer die Frage, ja, aber sie essen schon Fleisch, oder? Das ist immer die größte Angst. Oh je, sie könnte auch so einen spinnerten Veganer anschleppen. Und ich habe dann kürzlich meiner Mutter am Telefon erzählt, dass ich auf einem Lebenshof war, also so einem Hof, wo halt Tiere also vorm Schlachten gerettet worden sind und auf der Wiese stehen dürfen. Und ich habe diesen Hof besucht und da waren 2 Männer, die dort mitgeholfen haben. Und ich habe meiner Mutter angerufen und gesagt, boah, also das Tollste an dem Hof waren diese Männer, die da diese Tiere versorgt haben. Und so einen hätte ich mal gerne. Und meine Mutter meinte, um Gottes Willen, das bringt's nicht auch
noch. Da ist es vielleicht sogar noch weniger schlimm, wenn du gar nicht heiraten willst.
Ja. Ja. Das klingt jetzt alles so böse, ne? Also ich muss sagen, meine Familie ist eigentlich sehr nett. Das kommt jetzt nicht so rüber, aber... Also ich glaube, wir finden voneinander immer, dass jeweils der andere ein bisschen spinnt. Aber man mag einander. Und daher kann ich auch darüber lachen, weil ich weiß, grundlegend ist erstmal sowas wie Liebe da. Es ist eine etwas seltsame Liebe, weil, es ist eigentlich nur auf die reine Existenz beschränkt und alles darüber hinaus wird jetzt bei mir halt jetzt nicht so besonders mit Begeisterung gesehen. Aber Mai passt schon. Und ich denke immer, also irgendwann muss man auch schauen, dass man auch zueinander findet und 5 Grade sein lässt. Und das versuche ich schon. Und das hilft mir auch auf der Bühne. Da sitzen ja auch im Publikum sehr viel Fleischesser. Eigentlich mein Feindbild. Also Menschen, die für Geld Tiere quälen lassen, Tiere töten lassen. Und auf der Bühne versuche ich das immer auch so zu sehen, wie ich das zu Hause sehe. Man mag einander erstmal. Man ist erstmal froh, dass man da ist, dass alle anwesend sind, dass von den Anwesenden keiner krank oder verstorben ist. Also so, ne? Also man schätzt einander erstmal und dann kann man anfangen, sich übereinander lustig zu machen. Aber das ist mir das Wichtigste, dass die Fleischesser nicht in mein Programm gehen und denken, die macht mich fertig, sondern sie dürfen da sein und dann hat man halt einen schönen Abend. Und wenn sie dann noch was mit nach Hause nehmen, von wegen vielleicht, dass es schöner ist, Tiere zu streicheln, als sie zu essen.
Dein neues Kabarettprogramm, das handelt jetzt speziell von diesem Thema. Da ging es, glaube ich, um den Brokkoli.
Ja, also mein Programm handelt nicht nur von Brokkoli, womit ich jetzt alle Brokkoli-Freunde enttäusche. Nein, also es heißt auch, der Brokkoli hat Gefühle, weil ich immer dieses Argument zu hören bekomme, wenn ich sage, ich bin vegan, dann kommt oft das Argument, Pflanzen haben doch auch Gefühle. Und den Leuten ist gar nicht bewusst, wie lustig dieses Argument ist, ne? Also wenn man das dann etwas spezialisiert, ich sage dann immer, aha, mein Brokkoli hat also Gefühle, ja? Und dann sagen die, also ja, ich meine, das ist ja für den auch Stress, wenn der dann in den Kochtopf kommt. Ich sage dann immer, ja, mein Brokkoli macht vorher immer Yoga, nimmt der ganz cool. Nee, aber es ist so, diese Argumente sind so absurd eigentlich. Und alles, was ich auf der Bühne mache, ich gebe den Leuten ihre Argumente zurück, nur in einer anderen Form.
Durch dieses Thema wirst du jetzt aber auch viel eingeladen, weil das ja wohl nicht so viele besetzen.
Ja, ich bin tatsächlich in Deutschland die Einzige, die das auf diese Art besetzt, also die veganes Kabarett macht. Also es gibt viele, die Veganer verarschen, aber es gibt auch dazu kein abendfüllendes Programm mit reiner veganer Verarschung und es gibt schon gar keine Leute, die sich für Tiere einsetzen auf der Bühne. Ich bin unglaublich glücklich damit, weil es zum ersten Mal das zusammenbringt, was in mir am stärksten ist, nämlich zum einen halt Empathie mit Tieren und mein Respekt vor Tieren mit Kreativität.
Möchtest du aus diesem Programm vielleicht mal was zitieren?
Ja, also mein Programm, das ist jetzt nicht so Texte, die man vorlesen kann. Das sind einfach, das ist ein bisschen wie so ein Gespräch mit dir gerade, ne? Also ich erzähle, also es ist eine erzählende Form, keine Textform. Ich könnte, wenn du möchtest, einen Text vorlesen, den ich noch aus meiner Lesebühnenzeit habe.
Doch, gerne.
Ja, Ich war ja hier jahrelang bei der Lesebühne-Kopfgeburt in Tübingen. Es war ein sehr anarchisches Pflaster, weil wir alle immer nichts vorbereitet hatten. Also wir haben immer an dem Mittwoch der Lesebühne festgestellt, oh nein, heute ist Lesebühne. Und haben immer ganz spontan Texte verfasst. Und es war unglaublich schön, weil es immer so improvisierend war. Und es konnte nicht viel schief gehen, 40 Leute im Publikum, das war immer super entspannt. Und im Rahmen dieser Lesebühne ist ein Text entstanden. Ich möchte ihn deshalb lesen, weil es eine Angst vor mir spiegelt, die ich tatsächlich habe, nämlich, dass die Welt untergeht. Also ich meine, früher oder später wird sie untergehen. Zum einen natürlich dadurch, dass wir Tiere essen und den Planeten dafür verbrauchen. Aber meine größte Angst ist Kernkraftwerke. Das habe ich in meinem Programm gar nicht zitiert, aber das ist meine Lebensangst, dass ein Kernkraftwerk in die Luft geht. Also ist auch das Erste, was ich morgens mache. Ich schalte um 8 Uhr den Deutschlandfunk ein. Und wenn da nur die Griechenland-Krise kommt, bin ich schon mal sehr beruhigt, weil ich weiß, zumindest ist heute Morgen kein Kernkraftwerk explodiert. Ja, mein Text heißt daher Kernschmelze. Am Fukushima-Freitag saß ich gerade beim Frühstück, als sie im Radio sagten, dass es in Japan ein Erdbeben gegeben habe und einen Tsunami. Das drang kaum durch mein Morgenkoma zu mir. Ich schlürfte meinen Kaffee und fragte mich, ob man Socken bei 40 oder 60 Grad wäscht. Dann aber kam ein Physiker zu Wort, der sagte, dass in 4 Reaktoren die Turbinen ausgefallen seien, dass man dabei zuschauen könne, wie die ganze Kühlung ausfällt, dann käme es zur Kernschmelze und dann aber hallo. Kernschmelze. Für einen Profi-Hypochonder ist das eine jener Vokabeln, auf die man sein ganzes Leben lang wartet, ähnlich wie Bauchspeicheldrüsenkarzinom oder Mond-Erde-Kollision. Tatsächlich so eine Angst von mir. Oh Gott, ich darf gar nicht erzählen, was für Ängste ich habe. Ja, die Mond-Erde-Kollision. Die Kernschmelze sickerte durch meinen Halbschlaf hindurch in meine Synapsen und so schrieb ich das Wort Kernschmelze auf, und zwar ganz unten auf meinen Einkaufszettel. Heute Morgen habe ich den inzwischen bei 60 Grad gewaschenen Zettel wiedergefunden und dachte, das wäre ein Text wert. Tomaten, Margarine, Äpfel, Kokosmilch, Kernschmelze, Klopapier. Hinter Kernschmelze steht außerdem eine 2, weil ich für meinen Freund auch noch eine wollte, also Tablette. Ich hatte nämlich gelesen, bei Kernschmelze muss man Jod schlucken. Ich überlegte spontan, für meine Nachbarn auch eine Jodtablette zu kaufen, aber mein Nachbar rechts kotzt immer so laut, wenn er besoffen ist. Dann dachte ich kurz an meine Eltern. Aber vielleicht ist das Tabletten gegen Kernschmelze kaufen eines jener Dinge, die sie in meinem Alter sicher nicht gemacht hätten, so wie fast alles, was ich tue. Und außerdem fand ich, dass meine Eltern ein ganz gutes Alter erreicht hatten, 10 Jahre hin oder her. Entschuldigung. Ich ging also zur Apotheke, nur 4 Stunden, nachdem der Tsunami war. Tatsächlich, ich bin wirklich 4 Stunden nach diesem blöden Tsunami bin ich zur Apotheke gegangen. Und nur, weil irgendein Physiker im Deutschlandfunk von ausgefallenen Turbinen fantasiert hatte. Die Beweislage war also etwas dünn, aber ich wäre nicht Profi-Hypochonder, wenn ich mich von Beweisen abschrecken ließe. Ich gehe also in die Apotheke und sage, Entschuldigung, haben Sie zufällig so Tabletten gegen Kernschmelze? Gäge was? Sagt der Apotheker. Na, wegen Japan, sage ich. Im Radio haben sie gerade gesagt, da kann es eine Kernschmelze geben und man weiß ja nie, bis wohin das geht oder ob das hier nicht generell auch mal passiert. Dem Blick des Apothekers nachzuurteilen, komme ich aus der geschlossenen und sollte schleunigst dorthin zurück. So Sache hen mir et, sagt er. Ja, aber ich hab dir doch gegoogelt, sagte ich, gegoogelt, als sei das der beste Beweis für einfach alles. Die gibt's zum Beispiel beim Katastrophenschutz. Eine extra Tablette mit der 2000-fachen Tagesdosis Jod. Der Apotheker sagt, er hätte selber mal im Katastrophenschutz gearbeitet. Mehr Hendok-Heu-Atom-Tablette, Kett. 5 Minuten zuvor hatte ich noch Vertrauen in Apotheker gehabt und 10 Sekunden zuvor hatte ich noch Vertrauen in den Katastrophenschutz gehabt und ich fragte mich, wer wohl als nächstes dran war. Zum Glück ist mein Opa schon tot, der einzige, dem man wirklich vertrauen könnte. Wenn mein Opa das wüsste, denke ich, mit Japan. Aber dem würden eher am meisten die Tiere leid tun, die Fische im Meer und die Vögel in den Bäumen. Mein Opa war nicht so für Menschen. »Eh händo ebbes gfunde«, sagt der Apotheker. »Oi Kilo Jod für 99 Euro, da können sie lang davor lebe.« Er lacht, ich lache nicht. »Ich brauche nur so 2 Gramm, sage ich, wird ja wohl noch möglich sein.« »Ha, das messe ich ihnen ab, wenn sie es brauchet, da bascht ihnen in extra so ein kleines Käpsele.« Aber einen Satz sagte der Apotheker auch, den ich noch von früher her kannte, und zwar: »Das ist so weit weg, da passiert hier nix.«
1986 habe ich diesen Satz durchgehend gehört. Ich war 8, draußen war Tschernobyl und in meinem kleinen Dorf in Südbayern strahlten die Pilze. Meine Eltern wunderten sich, wer denn die schönen Steinpilze einfach alle im Wald stehen ließ, und freuten sich. Ich weiß nicht, warum meine Eltern offenbar die einzigen im ganzen Dorf waren, die keine Nachrichten hörten, aber jedenfalls hatten wir alle Pilze des Waldes für uns. Der Bauer gab uns 5 Flaschen Milch zum Preis von einer und der Arzt sagte später, oh, Sie haben da was an der Schilddrüse, und ich nahm an, er meinte nicht die Spaghetti-Soße. Jahrelang haben meine Schwester und ich Milch mit Tschernobyl bekommen. Heute trinke ich gar keine mehr, aber eher wegen der Tiere. Okay, du mit deinen Tieren, sagt meine Mutter heute. Und ich sei nicht deshalb krank, weil ich verstrahlte Milch getrunken habe, sondern weil ich sie jetzt nicht mehr trinke. Ja klar, wir haben alle die Milch getrunken. Das erklärt wenigstens den Dialekt. Ich sage, dass die radioaktive Wolke damals genau über unser Dorf zog und ob sie das denn nicht wusste. Okay, du hast ja gar nichts gesehen. Ich hab keine Wolken gesehen. Hast du eine Wolken gesehen? Was siehst? Schlimm war auch, dass ich das meiner Katze nicht sagen konnte, die nachts die Atommäuse jagte, und dann leuchteten ihre Augen so komisch im Dunkeln. Ich kaufte ihr schweren Herzens von meinem Taschengeld Biomäuse, das stimmt tatsächlich, aber die wollte sie nicht. Wahrscheinlich hat sie die Atommäuse im Dunkeln besser gesehen. Meine Biomäuse haben unterdessen Kinder bekommen und plötzlich hatten wir 10 davon. Sie hießen unter anderem Hans Günther und haben allesamt die Katze überlebt. Ich selber will im Gegensatz zu meinen Mäusen keine Kinder bekommen, nicht seit dem Atomfreitag. An dem Abend holte ich noch meinen neuen Freund vom Bahnhof ab, der mich bis dahin möglicherweise für normal gehalten hatte, und sagte zu ihm, »Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich will doch keine Kinder.« Den ganzen Abend über erklärte ich ihm, warum ich diese Welt meinen Kindern, die ich nicht habe und schon jetzt zu sehr liebe, nicht antun will, dass die Strahlung sogar die Lebensdauer des ganzen Planeten überdauern wird und dass dieser Planet in 4 Milliarden Jahren nicht mehr materiell existieren wird, sondern nur noch als Strahlung im All. Das stimmt wirklich. Mein Freund fragte, ob es noch Bier gibt. Aus lauter Verzweiflung rief ich sogar meine Eltern an. »Bist schwanger, dass du dich einmal meldest«, sagte meine Mutter. Auch wenn ich nur einmal im Jahr zu Weihnachten heimkomme, fragt sie zuallererst, »Bist schwanger?« statt »Frohe Weihnachten« oder so, und ich sage, »Nein«, und sie sagt, »Ja mei, lang geht's eh nimmer. Vielleicht 5 Jahre noch, dann ist eh vorbei, dann kannst nimmer.« Dieser Dialog ersetzt bei uns zu Hause das »Hallo«. Ich sage also zu ihr am Telefon, »Nein, ich bin nicht schwanger, und dass mich das alles fertig macht, schwanger sein müssen, und der ganze Atomscheiß weiß gar nicht, was schlimmer ist, und dass ich in diese Welt sicher keine Kinder presse.« »Bist also nicht schwanger«, sagt meine Mutter. »Mama«, sage ich, »die Welt fliegt uns allen irgendwann um die Ohren, das ist erst der Anfang, Scheiß auf schwanger sein.« »Okay, das bisschen Strahlung, das macht doch nix, da ist noch keiner dran gestorben.« »Doch«, sage ich, »Mama, und ich krieg jedenfalls keine Kinder, die kriegt keiner in mich rein.« Meine Mutter sagt, »Jo mei, mir haben auch keine Kinder gewollt, und dann ist's ja doch gegangen.«
Da kann man nur sagen, glücklicherweise.
Oh, danke dir. Auf dieses Wort habe ich lange gewartet.
So, deine Erfahrungsgeschichte, die hat mir ja sehr gut gefallen. Wir werden auch in Zukunft wieder Texte von dir bringen, wirst uns gelegentlich hoffentlich wieder etwas vorlesen.
Das ist ja lieb.
Dann gibt es ja aber auch noch die Sache mit der Sendung auf der Wüstenwelle. Und ich denke, da solltest du selber was drüber sagen, wann die ist und was die beinhaltet.
Ja, ich habe tatsächlich selber auch eine Sendung im Radio.
Wie oft?
Also ich produziere sie einmal im Monat. Ich glaube, sie hat jetzt sogar 2 Wiederholungen. Die Sendung heißt Kulturforum. Ich habe den Titel absichtlich neutral gehalten. Es geht dort auch sehr viel um Tierrechte. Aber wenn ich die Sendung Tierrechte nennen würde, würde sie, glaube ich, keiner anschauen. Und ich interviewe einfach Leute zum Thema Tiere im weitesten Sinne. Also Straßeninterviews oder auch mal eine Organisation. Habe aber auch ab und an Künstler im Studio, was dann mit dem Thema nicht so viel zu tun hat, so Autoren, Bands. Also es ist einfach sehr gemischt und ich schaue einfach immer, was gerade spontan so da ist. Also es heißt Kulturforum, kommt einmal im Monat, dienstags von 6 bis 7, und ja, das ist meine Sendung.
Ja, schön, da kann man dich da also auch hören und bei uns hoffentlich auch bald wieder. Und jetzt danke ich dir vielmals für das Gespräch.
Ja, vielen Dank dir, Gerda, fürs Interview und für deine Geduld. Danke.